Die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kajaphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Fragte er. Sie erwiderten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus, nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemand hinzurichten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst darauf diese Gedanke gekommen oder haben dir das andere über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du ja tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit? Sagt Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Das sind die Worte aus der Bibel, das sind Gottes Worte. Und ich freue mich ganz sehr, dass Tabitha jetzt eine Predigt für uns vorbereitet hat. Und ich möchte noch mit dem Gott reden, von dem hier geschrieben ist und der Krasses erlebt hat. Gott, ganz ehrlich, so richtig sind die Worte überhaupt nicht zu verstehen, weil es so komplex ist. Ich bete, dass wir jetzt einfach gute Hörer sein können und dass Tabitha es uns gut erklären kann, was damals passiert ist in dem Verhör. Danke Gott, dass du da bist und dass du zu uns reden möchtest. Amen. Danke, dass du das gut machen wirst.
Danke dir. Ihr Lieben, wir befinden uns mitten in einer unfassbaren und weltverändernden Geschichte. Wir schauen uns gerade die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus an. Und letzte Woche oder vor zwei Wochen hat Dominik den Anfang gemacht und er hat uns mit reingenommen in die Verhaftung von Jesus. Wir haben gehört, wie Jesus verhaftet wurde von über 600 Männern. Und heute geht es weiter und wir haben es gesehen, der Countdown ist bei 12 Stunden stehen geblieben. Und es ist jetzt so gegen 6 Uhr, Jesus hat schon eine lange Nacht hinter sich, Jesus wurde schon verhört. Das ist eigentlich illegal, dass jemand nachts verhört wird, aber das hat man mit Jesus gemacht und ist ziemlich erschöpft von der Nacht. Und jetzt ja, wird er weitergebracht zu Pilatus. Ja, davor, weil er Jude ist, wurde er vor das jüdische Gericht sozusagen gestellt. Man könnte sagen, das war damals so, ja, wo er verhört wurde, so das religiöse Oberhaupt. Ja? Also die haben so über religiöse Fehlverhaltungen haben die gerichtet. Und deshalb wurde Jesus vor dieses Gericht gestellt. Und jetzt möchten wir eintauchen in das römische Verhör. Und ich habe euch heute drei Punkte mitgebracht, über die wir nachdenken möchten. Und wir denken zuerst darüber nach, über die große Täuschung, das wird unser erster Punkt sein, dann der große Plan Gottes und Jesus, der wahre König. Der erste Punkt, die große Täuschung. Wie ich gerade schon gesagt habe, kommt, oder wie wir gehört haben, kommt Jesus ins Prätorium, ja ein sehr komisches Wort, das erkläre ich gleich noch. Das ist nämlich der Amtssitz des römischen Gouverneurs Pilatus. Das müsst ihr euch vorstellen, ich habe euch dazu auch mal ein Bild mitgebracht. Das ist nicht einfach nur irgendwie so ein kleines Zelt oder so, wo der Pilatus da sitzt, sondern das ist wie eine Burg. Ja, man sagt heute, dass das wahrscheinlich die Burg Antonia war, wo der Pilatus praktisch seinen Platz hatte. Und er ist nämlich eigentlich gar nicht in Jerusalem, wo wir uns befinden, sondern eigentlich in Judäa, weil er dort dieses Gebiet beherrscht. Aber zu dieser Zeit, wo Jesus jetzt zu ihm kommt, ist gerade ein riesengroßes Fest in Jerusalem an dem Wochenende. Und zwar ist das ein Fest, das heißt Passafest. Und dieses Fest, das könnte man bezeichnen, das ist so eine Art Dankesparty für Gott. Ja, das ist ein Fest, wo die Juden, das jüdische Volk, sich daran erinnert, dass Gott sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten, wo sie früher, wo das Volk Sklave waren, befreit hat. Und dieses Fest wird jetzt gefeiert und ihr müsst euch vorstellen, da kommen Haufen Leute aus allen Ecken von Israel nach Jerusalem, um dieses Fest zu feiern. Und weil Pilatus weiß, dass da schnell mal Unruhen passieren können, ja, dass da schnell mal zu ein bisschen Kabbelei kommt, ist er vor Ort anwesend und ist deshalb in Jerusalem. Und Jesus kommt jetzt zu ihm, beziehungsweise wird zu Pilatus gebracht. Und wir haben es gehört von jüdischen Führern. Und die Frage ist, wer sind eigentlich diese Männer, die Jesus daherbringen? Ja, was sind das für Typen? Man könnte sagen, dass diese Männer so die treibende Kraft hinter dem ganzen Prozess von Jesus sind. Ja, wie das so abläuft mit Verhaftung und wie sie jetzt ihn vor Pilatus bringen. Das sind Männer, die wollen Jesus schon lange tot sehen. Die haben den schon lange irgendwie auf dem Kicker. Und sie selber würden sich aber wahrscheinlich als so ein bisschen so die Elite an guten Menschen bezeichnen. Ja? Wir, die immer sehr darauf bedacht sind, alles richtig zu machen, ja? Wir, die den Überblick haben, sie würden wahrscheinlich sagen, es sind gute Menschen, die nach dem Gesetz leben, gottesfürchtig sind. Und darauf weist uns noch ein ganz, ganz kleiner Hinweis im Text darauf hin. Und zwar heißt es, dass sie nicht mit in diesen Palast mit reingehen, ja? Wo Jesus hingebracht wird. Ein bisschen komisch, oder? Sie bleiben draußen stehen. Warum machen sie das nicht? Sie machen das nicht, weil sie Angst haben, unrein zu werden. Unrein ist jetzt ein bisschen ein komisches Wort. Und das haben wir vielleicht so in Gedanken, dass das heißt, irgendwie dreckig zu sein. Und dazu müssen wir wissen, dass es im Alten Testament, also im ersten Teil von der Bibel, da gab es so bestimmte Vorschriften, wo sich die Juden dran halten sollten. Ja, und man wurde zum Beispiel unrein, wenn man mit was Totem in Verbindung gekommen ist. Und wenn man was Totes berührt hat, dann durfte man an bestimmten Festen nicht teilnehmen und auch sich Gott nicht nähern. Ja, und es ist ein bisschen komisch, aber das soll so ein bisschen verdeutlichen, dass wenn jemand unrein ist, sich diesem reinen und heiligen Gott, an dem kein Fehler ist, sich nicht nähern darf. Und das Interessante ist, dass es im Neuen Testament eigentlich gar nicht so die Fortsetzung von diesen Vorschriften gibt. Aber viele Juden haben sich weiter daran gehalten, sehr streng, und haben diese Vorschriften sogar noch verschärft. Und diese Juden, die jetzt so vor dem Palast stehen bleiben, gehören dazu. Und sie gehen nicht rein, weil dieser Palast ist ein heidnischer Ort. Und man hatte damals Angst, das war so ein bisschen das Gerücht, dass die Heiden, also die Menschen, tote Kinder in ihren Häusern vergruben. Ja? Und jetzt, nur mal sicher zu gehen, dass sie ja nichts mit was Totem in Berührung kommen, betreten sie den Palast nicht. Und an dieser Stelle sind wir mitten in unserer Story. Mitten in unserer großen Täuschung. Weil ihr müsst euch vorstellen, hier sind Männer, die sind darauf bedacht, ja, nicht unrein zu werden, nicht irgendein Gesetz zu brechen, damit sie am Passafest teilnehmen können. Ja? Aber wisst ihr, was sie gerade machen? Sie bringen einen unschuldigen Mann, der nichts getan hat, zu Pilatus und wollen seinen Tod sehen. Sie sind peinlich darauf gedacht, ja, keinen Fehler zu machen, aber sie planen den Mord an einem unschuldigen Menschen. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Andreas Köstenberger, der hat sich ganz viel mit der Geschichte auseinandergesetzt und er sagt treffend, ja, zu dieser großen Ironie: Es liegt eine große Ironie in der Tatsache, dass die Juden peinlich genau die zeremonielle Unreinheit vermeiden, während sie es nicht beunruhigt, dass sie gerade große moralische Schuld auf sich laden, weil sie einen unschuldigen Mann zum Tode verurteilen. Die Männer täuschen vor, dass sie ein korrektes Leben an allen Ecken befolgen, ja, und fromm sind. Aber was ist in ihrem Herzen? Ihr Herz ist bestimmt von Neid, von Egoismus, von Geltungsbedürfnis. Ja, sie wollen an die Macht. Das ist in ihrem Herzen. Aber nach außen möchten sie gut dastehen. Und dieses Verhalten, das könnte man mit einem Wort beschreiben, mit Religiosität oder auch Gesetzlichkeit. Und wenn du schon öfters bei uns warst, dann klingelt es jetzt wahrscheinlich in deinem Kopf, weil wir haben schon mal in der Predigt vor ein paar Wochen vom Daniel gehört, was das heißt, ja, religiös zu sein, gesetzlich zu sein. Man könnte vielleicht mit einfachen Worten sagen, religiös zu sein bedeutet, dass ich alles dafür tue, nach außen gut dazustehen, ja? Und vielleicht, wenn du zum Beispiel mit Gott leben möchtest, ja, dann sagst du, boah, ich bin mit Gott unterwegs. Ich lese jeden Tag in der Bibel und ich bete ganz viel und ich gebe ganz viel Geld von dem, was ich habe, gebe ich ja, vielleicht an die Kirche oder gebe ich für Gott und ich setze mich für ihn ein. Und ich denke vielleicht innerlich, und wenn ich das tue, dann wird Gott mich annehmen und dann bin ich doch ein guter Mensch. Aber innerlich, was eigentlich dabei in meinem Herzen ist und in meinem Denken ist, dass ich das alles nur für mich tue und meinen Vorteil. Ich weiß, dass es eine krasse Behauptung ist, aber ihr Lieben, es ist eine Sache, die ich bei mir in meinem Leben, und ich lebe schon sehr lange mit Gott, bin lange mit ihm unterwegs, kenne ihn schon lange, und ich merke trotzdem, das ist was in meinem Leben immer wieder vorkommt. Und ein Indiz dafür, ja, was so ein Schlüssel sein könnte, um das zu erkennen, ob das bei mir in meinem Herzen ist, und das merke ich, ist, dass ich Gott gehorsam bin, weil ich erwarte, dass ich dann was dafür bekomme. Und das bedeutet, dass ich mich vielleicht ganz besonders anstrenge oder dass ich denke, ich lebe vorbildlich, es ist ein gutes Leben, ich bin ein guter Mensch. Aber eigentlich in meinem Hinterkopf ist, dann muss ja Gott mich dafür auch belohnen. Ja. Und wenn das nicht so ist, dann bin ich wütend. Weil hallo, ich bin hier ein guter Mensch und ich versuche gut zu leben, Gott. Dann beschenk mich auch mal, ja? Zeig mir, dass du dafür bist. Und ich habe das gemerkt, ich habe Theologie studiert und nach diesem Studium wussten wir noch nicht so richtig, mein Mann und ich, wo es weitergeht. Ja? Wir waren beide mit dem Studium fertig und ja, hatten so eine Zwischenzeit und mussten einfach uns einen Job suchen. Und ich habe mich eigentlich in der Pflege beworben, ja, um einfach Geld zu verdienen. Ich habe davor schon gearbeitet und ich bin da nicht reingekommen und war dann nachher angestellt für so im Service für Privatpatienten. Aber die Hälfte meiner Zeit war ich im Krankenhaus und musste Betten putzen. Bettenservice heißt das. Und wer im Krankenhaus arbeitet, der weiß, was das bedeutet. Das bedeutet, ich komme ins Zimmer, wo das dreckige Bett ist und da drin lag ein Mann oder eine Frau, ja, die geblutet haben, die vielleicht ins Bett gemacht haben. Da wurde vielleicht eine Mini-OP veranstaltet und ich saß manchmal vor diesem Bett und ich habe so geschrubbt und habe einfach nur gesagt, Gott, ernsthaft, das habe ich nicht verdient. Das habe ich doch nicht verdient, dass ich jetzt hier so ein sauträgiges Bett putzen muss. Ich habe Theologie studiert, ja. Ich habe hier mein Leben ein Stück weit für dich aufgegeben und habe gesagt, ich studiere kein Studium, mit dem ich vielleicht übelste Kohle machen kann. Und was mache ich jetzt hier? Jetzt putze ich hier so ein versautes Bett. Ich habe das verdient, Gott. Ich habe es doch verdient, ja. So zu denken, ist ein Stück weit religiös. Weil eigentlich benutze ich Gott nur dafür, dass er mir was Gutes gibt, ja. Ich habe doch so viel aufgeopfert für dich. Jetzt zeig doch bitte mal, dass es das auch wert war. Und vielleicht leben wir ein gutes und ein vorbildliches Leben, aber wie oft, und vielleicht ertappst du dich dabei selber, ich weiß es nicht, vielleicht kennst du das, denkt man dann doch, ja, es ist doch auch mal schön, wenn das Leute dann auch mal wahrnehmen und sagen, ja, der lebt so ein frommes und so ein vorbildliches Leben. Und ich will mich immer wieder selber hinterfragen und ich fordere dich heraus, wenn du vielleicht dieses Verhalten bei dir auch kennst, darüber nachzudenken, was ist eigentlich in meinem Herzen? Religiosität. Und dann gibt es noch ein anderes Wort und das, darüber haben wir auch schon mal gesprochen und das ist Irreligiosität oder auch Gesetzlosigkeit. Vielleicht entdeckst du dieses Verhalten bei dir. Dieses Verhalten drückt eigentlich aus, ich brauche gar keinen Gott. Ich brauche keinen Gott, weil ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Ich habe ein Haus, ich habe eine coole Familie, ich habe viel Geld, ich liebe mein Leben, ich liebe meine Karriere, ich freue mich und ich bin der, der mein Leben bestimmt, der alles in der Hand hat. Und wenn jemand meint, mich dafür zu kritisieren, dann bin ich verletzt und dann bin ich wütend. Weil, hallo, was maßt sich irgendjemand an, mein Leben zu beurteilen? Ich habe mein Leben in der Hand, ich habe meine Werte, ich habe meinen Besitz, das, was mich definiert. Und darüber darf keiner rechtfertigen. Vielleicht ist das was du aus deinem Leben kennst. Ich merke, es gibt immer wieder was von beiden Richtungen in meinem Leben. Vielleicht entdeckst du das auch. Fakt ist, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist die Realität. Fakt ist, dass beide Einstellungen, ja, sei das jetzt Religiosität oder Irreligiosität, beide Einstellungen gehen an Jesus vorbei und sagen, Jesus, dich brauche ich nicht. Ja, oder vielleicht nur noch dafür, dass es mir am Ende damit gut geht. Und eigentlich drückt dieses Verhalten aus, ich stehe im Zentrum, ich bin das Wichtigste in meinem Leben. Ich definiere mich darüber, wer ich bin, was ich habe, wie gut oder nicht ich nach außen dastehe. Und beide Wege gehen an Jesus vorbei. Und Dominik hat es letzten Sonntag gepredigt. Wir haben ein Problem. Wir sind nicht gut. Wir sind nicht so gut, wie wir denken. Weil wir oft darauf bedacht sind, nach außen gut dazustehen, während in unserem Innersten was überhaupt nicht stimmt. Und dieses Vorbeigehen an Jesus, da sagt die Bibel, das ist Sünde. Ja. Sünde ist ein Begriff, der ausdrückt, dass andere Dinge in unserem Leben über Gott stehen. Das ist das, was uns von Gott trennt. Ja, das, was irgendwie eine Kluft zwischen ihm und uns entstehen lässt. Was irgendwie oft in uns vorprogrammiert ist. Ja, wir können manchmal gar nicht so richtig dagegen ankommen, weil wir merken, ich tick halt so. Ja. Und die Juden in unserer Geschichte, die ticken ähnlich, weil nach außen sehen sie aus wie fromme, wie gute Menschen. Aber innerlich, in ihrem Herzen, ja, das, was sie ausmacht, haben sie ganz andere Motive und sie wollen Jesus tot sehen und sagen, diesen Jesus brauchen wir nicht. Und wenn du dir die Geschichte anschaust, dann könnte man meinen, dass diese jüdischen Führer am Ende doch eigentlich ganz gut zum Ziel kommen, ja? Weil am Ende stirbt Jesus tatsächlich. Also ihr Plan scheint aufgegangen zu sein. Aber das Großartige, und damit möchte ich mit euch in den zweiten Punkt einsteigen, ist, dass hinter diesem Plan dieser jüdischen Führer ein viel größerer Plan steht. Es ist der Plan, der große Plan Gottes. Und vielleicht hast du dir beim Lesen von dieser Geschichte schon mal die Frage gestellt, warum hat Gott da nicht eingegriffen? Ja, und vielleicht kennst du den Film Die Passion Christi. Ich habe euch dazu mal ein DVD-Cover mitgebracht. Und mir ging es so, als ich vor diesem Film saß und mir den angeguckt habe, da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden, was ist da eigentlich passiert mit diesem Jesus? Und wie hat er gelitten und wie war das, als er hier vor dem Verhör stand, ja, und eigentlich gar nichts getan hatte und trotzdem so verspottet wurde? Und vielleicht fragst du dich, das sieht doch überhaupt nicht so aus, als ob da Gott jetzt irgendwas unter Kontrolle hat. Ja? Hier ist gerade ein unschuldiger Mann, der dem Tod ausgeliefert werden soll. Aber das Erstaunliche ist, dass Gott genau da einen Plan hat und im Hintergrund, ja, die Fäden zieht. Und das sehen wir, wenn wir in dieses Verhör reinschauen. Und das möchten wir jetzt tun. Ja, wir haben es gerade gehört, die Juden, die bleiben praktisch draußen aus dem Palast, ja, wegen ihrer Angst, unrein zu werden. Und deshalb muss Pilatus zu ihnen rauskommen. Und dadurch entsteht so ein bisschen eine Unruhe, ja, weil der Pilatus kommt immer wieder raus zu den Juden, geht wieder rein zu Jesus, mit ihm zu quatschen, ja, er kommt wieder raus. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, eigentlich hat Pilatus gar nicht so die Lust, dieses Verhör zu halten. Und er sagt, nehmt ihr doch diesen Jesus, nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz, ihr wollt ihn doch tot sehen, und sagt, er ist ein Verbrecher. Und die Juden sagen, würden wir ja gerne, ja, wir können es aber nicht, weil wir dürfen niemanden mehr zum Tode verurteilen, ja. Seit wir unter der Herrschaft von euch Römern stehen, ist es uns untersagt, wir dürfen kein Todesurteil fällen und deshalb brauchen wir dich. Und dann ist hier eine kleine Anmerkung im Text, von der Johannes spricht, er sagt, so sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben würde. Und jetzt wird es spannend und ich hoffe, ihr könnt mir folgen, weil wäre Jesus von den Juden zum Tod verurteilt geworden, dann hätte man ihn gesteinigt. Die Steinigung war damals die Hinrichtungsart der Juden. Ja, und weil Jesus für Gotteslästerung angeklagt wurde sozusagen, hätte man ihn eigentlich steinigen müssen, weil das so die Strafe war von den Juden. Jetzt wird er aber vor ein römisches Gericht gestellt und das bedeutet, die Todesstrafe der Römer, die typische ist, dass Jesus gekreuzigt wird. Und wir wissen, er wird später gekreuzigt. Und so sagt Jesus, tagelang bevor sein Tod eintritt, bevor des Verhörs, tagelang vor unserer ganzen Geschichte, sagt er zu seinen Nachfolgern, ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde. Bei einer Steinigung, ja, da liegt man auf dem Boden und wird mit Stein beschmissen. Und bei einer Kreuzigung wird man erhöht. Und ihr seht es auf dem Bild, was ich für euch hier habe, ja, Die Leute, die am Kreuz hängen, die sind über dem Boden, ja, die werden erhöht. Und das meint Jesus hier, als er von seinem Tod spricht. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber was sagt Johannes damit? Johannes sagt hier, ja, der die Geschichte aufgeschrieben hat, nichts passiert hier aus Zufall, nichts ist dem Zufall überlassen. Jesus spricht schon vor seinem Tod davon, wie er sterben wird. Er wusste es, weil Gott die ganze Geschichte in seiner Hand hat und die Fäden zieht. Und noch krasser wird es, eigentlich vollkommen crazy ist, wenn wir mal ins Alte Testament zurückspringen, da steht in dem Psalmen, in dem Text, der hunderte von Jahren, bevor Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist, da steht geschrieben, sozusagen als Vorausschau für das Leben von Jesus und für seinen Tod. Dort steht im Psalm 34, der Gerechte, also damit ist Jesus gemeint, muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm all seine Gebeine sind Knochen, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Krass, oder? Hier steht, kein Knochen wird ihm zerbrochen. Und ihr Lieben, bei einer Steinigung, da wird jemandem alle Knochen zerbrochen, ja, wenn die Steine darauf fallen und die Knochen zerbrechen. Aber bei einer Kreuzigung, so wie Jesus gestorben ist, bleiben die Knochen ganz. Und so war es bei Jesus. So eine Voraussage, die so lange vorher geschrieben wurde, ist für uns ein Hinweis. Und die Bibel ist zum Teil voll von so Voraussagungen oder auch Prophezeiungen, könnte man sagen, um darauf hinzudeuten, dass Gott ein souveräner Gott ist und einen Plan hat mit dem, was er tut. Und wenn Gott sowas in seiner Hand hat, ja, wenn sowas, was lange bestimmt war, dann auch eintritt, was heißt es? Was heißt es für dein Leben? Was heißt es für mein Leben? Ist dir das bewusst? Das bedeutet, dass Gott auch einen Plan für dein Leben hat. Als du geboren wurdest, war das kein Zufall. Das war nicht irgendwie einfach so, ist einfach so passiert. Du lebst, weil das jemand wollte. Du lebst, weil Gott einen Plan für dein Leben hat. Gott hat einen Plan für dein Leben, egal wie deine Umstände sind, egal was deine Fähigkeiten sind, egal zu was du befähigt bist. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und er lässt dich nicht los und er lässt dich auch nicht im Stich. Und das soll heute kein billiger Trost für dich sein. Das soll nicht sein, wie einfach einmal pusten und alles ist wieder gut. Ja, Gott hat halt einen Plan mit meinem Leben. Nein, das soll es nicht sein. Und ich weiß selber aus meinem Leben, dass das nicht immer so aussieht, ja. Gott hat einen Plan bedeutet nicht, dass immer alles gut ist und dass ich in allem immer gleichen Sinn sehe, ja. Und immer gleich weiß, was Gott eigentlich möchte. Vielleicht ist jahrelang nicht alles gut. Vielleicht sehe ich in deiner Geschichte jahrelang keinen Willen Gottes dahinter. Und vielleicht gab es Momente in deinem Leben, wo du geschrien hast, Gott, wenn du einen Plan mit meinem Leben hast, dann zeig mir das bitte auch. Wenn du einen Plan mit meinem Leben hast und Herr über meine Situation sein willst, dann zeig mir das bitte. Und vielleicht schreist du zu Gott, während du in deiner Scheidung stehst, während du Probleme hast, während du finanziell nicht weißt, wie es weitergeht. Vielleicht schreist du diesen Satz, Gott, zeig mich dir, während du dein Kind verlierst. Vielleicht schreist du diesen Satz mitten in deiner größten Sucht, von der du nicht frei werden kannst. Gott, beweis mir doch, dass du Gott bist. Zeig mich dir. Dann kann ich an dich glauben, Gott, dann will ich an dich glauben. Und wisst ihr, es gibt eine Situation in der Bibel und die ist vielleicht ein bisschen anders, als ich sie gerade geschildert habe. Aber es gibt eine Situation, da hängt Jesus am Kreuz. Und die Menschen, die um das Kreuz versammelt sind, sie schauen so zu ihm hoch und spotten über ihn und sagen, du sollst also der König der Juden sein? Du willst Gottes Sohn sein? Ja, du willst der sein, von dem du behauptest? Dann hilf dir doch jetzt, steig doch vom Kreuz runter, zeig, dass du der König bist. Dann wollen wir an dich glauben. Gott hat gesagt, er hat Freude an dir, dann soll er dir doch jetzt helfen, das beweisen. Und wisst ihr, was passiert, was die Antwort von Jesus auf diese Anklage ist? Jesus stirbt, so wie es Gottes Plan war. Er stirbt am Kreuz, schwach, gedemütigt, nackt, verletzt, geschlagen. Und er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er stirbt für dich und er stirbt für mich. Und in diesem Augenblick sieht tatsächlich Jesus nicht aus wie ein König. Aber in diesem Augenblick stirbt er für dich ganz persönlich, um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt, wie sehr du bei ihm angenommen bist, egal was du tust,
wie sehr du ihm wichtig bist, auch wenn du sagst, ich will mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Ja, Irreligiosität, Religiosität. Oder nur dafür missbrauchen, dass es mir gut geht. Jesus stirbt für dich und zeigt dir damit, dass er dich so sehr liebt, dass er in den tiefsten Krisen deines Lebens derjenige sein möchte, der bei dir ist. Und er beweist es mit seinem Leben, dass du ihm wertvoll bist, dass du nicht alleine bist. Er gibt alles für dich. Und in diesem Moment sieht Jesus nicht aus wie ein König, ganz und gar nicht. Aber in diesem Moment ist er der wahre König. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Jesus ist der wahre König. Und auch in unserer Situation vor Pilatus sieht Jesus nicht aus wie ein wahrer König, ja? Und ich habe euch ein Bild dazu mitgebracht. Und schaut euch das an, wie Jesus hier vor dem Thron steht. Ja, er hat kein königliches Gewand an, er trägt keine Krone. Gefesselt steht er vor Pilatus. Ja, Pilatus ist der, der hier auf dem Thron sitzt. Keine Diener, die sich um ihn kümmern, keiner schert sich um ihn. Jesus sieht nicht aus wie ein König. Und deshalb ist die naheliegendste Frage, die Pilatus stellt, bist du der König der Juden? Und das ist eine interessante Frage, weil erstens durfte sich gar keiner König bezeichnen, wo die Römer nicht gesagt haben, das ist der König der Juden, ja? Und zweitens, was noch interessant ist, die Juden warten schon sehr lange auf einen König, der sie aus der Herrschaft von den Römern, ja, sie waren den Römern unterstellt, befreien kann. Sie haben auf jemanden gewartet, der sie da rausreißt, rettet, mit Gewalt kommt. Und jetzt haben sie da einen König und was tun sie mit Jesus? Sie lassen ihn anklagen und wollen ihn tot sehen. Warum? Weil Jesus so ganz anders ist, als sie es erwartet haben. Jesus ist kein typischer König. Er passt irgendwie nicht so richtig ins Bild. Und das sehen wir, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen. Jesus ist so ganz anders, als wir es denken und erwarten würden von einem König. Jesus lässt sich nicht bedienen, sondern Jesus wäscht seinen Freunden die dreckigen Füße. Jesus, der hasst seine Feinde nicht, sondern er betet für sie. Er kämpft nicht gegen Menschen, sondern er liebt Menschen. Und er gibt sich mit Menschen ab, die keiner leiden kann. Und er schaut auf niemanden herab. Alles, was Jesus tut, ist aus einer tiefen Liebe zu Gott und zu Menschen, ja, davon geprägt. Jesus passt irgendwie nicht ins Raster. Jesus ist kein typischer König. Und genauso ist es mit seinem Königreich. Und Jesus spricht davon, dass er in diese Welt gekommen ist, um von einem Reich zu reden, von einer Welt, die mal so ganz anders sein wird als von einer Welt, wie wir sie kennen. Eine Welt, die andere Maßstäbe hat als die Welt, in der wir leben. Und Jesus sagt, hey, wenn du zu diesem Reich gehören willst, ja, und er spricht über Menschen, die zu diesem Reich gehören, das sind Menschen, die arm sind, das sind Menschen, die gerecht sind, die liebevoll sind, die sanftmütig sind, die barmherzig sind. Menschen, die nach dem Willen Gottes leben. Man könnte vielleicht sagen, schlussendlich Menschen, die eigentlich so wie Jesus sind. Und wahrscheinlich merkst du das jetzt und ich merke das auch, das kann ich doch gar nicht. Das kann ich doch gar nicht. Ich kann nicht wie Jesus sein und ich kann doch nicht immer alle Menschen lieben. Und wie soll ich denn bitte zu diesem Reich, ja, wie soll ich denn bitte zu diesem König passen? Und ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben kennst. Wenn du das Gefühl hast, da passt irgendwas nicht oder hier passe ich irgendwie nicht dazu, was machen wir dann? Ich glaube, wir kennen das alle. Wir probieren doch dann da irgendwie anzugehen, ja, dagegen zu kämpfen. Und ich habe heute ein Schwert mitgebracht. Und dieses Schwert, das steht für all unsere Kämpfe, die wir so kämpfen, ja? Dieses Schwert steht vielleicht heute für eine schlechte Angewohnheit, gegen die du kämpfst. Vielleicht gegen eine Angewohnheit, immer über deine Arbeitskollegen zu tratschen, ja? Vielleicht gegen Gefühle, die dich oft bestimmen. Vielleicht steht das Schwert für Sorgen, die in deinem Leben zu finden sind und die du immer wieder bekämpfst und sagst, ich will das nicht, ich will das nicht. Und vielleicht kämpfst du gegen eine Sache an und du merkst sogar, so ein paar Wochen, ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Monate, schaffst du es sogar, gegen diese Dinge anzukämpfen. Ja, vielleicht schaffst du es, nicht auf Arbeit zu tratschen. Vielleicht schaffst du es, deine Kinder nicht anzuschreien. Vielleicht schaffst du es, deinen Ehepartner gut zu behandeln. Vielleicht schaffst du es, deiner Sucht nicht nachzugeben, dir kein Porno reinzuziehen. Vielleicht schaffst du es, als ein guter Mensch zu leben für dich. Vielleicht schaffst du das. Aber ich glaube, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir merken, wir versagen wieder und wieder und wieder schaffen wir es nicht. Ich kämpfe und dann tue ich es wieder. Dann tappe ich wieder in die Falle. Und ich merke, ein Kampf in meinem Leben ist zum Beispiel, dass ich meinen Mann liebevoll behandle, wenn wir uns streiten. Und ich merke, wenn wir streiten und ich bin verletzt, dann ziehe ich mich an mich zurück. Dann werde ich ganz ruhig, dann still und rede nicht mehr mit ihm. Und jedes Mal nehme ich mir nach dem Streit vor, das nächste Mal redest du mit ihm, sagst, was los ist, was dich verletzt hat und ich schaff's einfach nicht. Jedes Mal nach dem Streit merke ich wieder, verkackt. Wieder nicht mit ihm gesprochen. Wieder ihn ignoriert, eigentlich mit Füßen getreten. Wir können kämpfen ohne Ende. Wir können kämpfen ohne Ende, um irgendwann ein Mensch zu sein, der zu den Maßstäben passt, von denen ich gerade geredet habe. Ja, liebevoll, barmherzig, gerecht. Wir können kämpfen ohne Ende. Und wir werden immer wieder versagen. Immer wieder. Und was macht das mit uns? Ja, und vielleicht merkst du, ich bin frustriert davon, von meinen Kämpfen, ja? Und vielleicht ist ja die Frage, wie soll ich denn bitte jemals zu diesem Jesus und diesem Reich passen? Und was macht Jesus? Nimmt er das Schwert, richtet es gegen dich, ja? Und sagt, ich vernichte dich. Ich jag dich aus meinem Reich. Macht das Jesus? Nein. Und genau da greift der große Plan Gottes. Jesus vertreibt dich eben nicht aus seinem Reich. Was Jesus macht, ist, dass er zu uns auf diese Erde kommt und sich als wahrer König zeigt. Und lasst uns hier noch mal kurz in den Text reingehen. Pilatus fragt Jesus, dann bist du tatsächlich ein König? Jesus sagt, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen. Jesus selbst ist der wahre König und er ist auf diese Welt gekommen, aber nicht um Menschen zu unterwerfen, nicht um ihn ins Rein zu drücken, ja? Nicht um sie niederzumachen, sondern, und der Text geht weiter, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein, dazu bin ich geboren. Was ist diese Wahrheit? Das ist eine Frage, die Pilatus hier stellt, eine Frage, die du dir vielleicht auch stellst. Die Wahrheit ist, und diese Frage hat Jesus vor langer Zeit vor seiner Verhaftung selber beantwortet, die Wahrheit ist, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Die einzige Möglichkeit, um zu diesem König und zu diesem Reich zu passen, ist Jesus, der König selber. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Dein Weg zu Gott und zu seinem Reich geht nur über Jesus. Das ist der einzige Weg. Nicht, dass du irgendwelche Maßstäbe erfüllst, nicht, dass du dich perfekt verhältst. Nicht, dass du zu irgendeinem Kriterium passt. Und was bedeutet das? Was bedeutet das, dass Jesus der wahre König ist? Ich glaube, wenn wir das verstehen, ich glaube, dann wird es unser Leben umkrempeln. Und genau deshalb ist in diesem Text, ja, schreibt Johannes in diesem Text über Jesus den wahren König und er nennt den Begriff König 4 ganze Mal in diesem kurzen Abschnitt, um uns zu zeigen, hallo, aufpassen, hier geht es um den König, um Jesus, den wahren König. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann können wir nicht länger so tun, als hätte dieser Jesus uns nichts zu sagen. Dann kann ich nicht länger sagen, ja Gott, ich lebe halt mein Leben und ihn eigentlich für meine Lebenspläne missbrauchen, um ein gutes Leben zu haben, um ein schönes Leben zu haben. Aber ich glaube, die Konsequenz davon, wenn ich und wenn du den König, Jesus, anerkennst über dein Leben, das ist eine Konsequenz, die alles andere als bequem und einfach ist. Weil was das im Umkehrschluss bedeutet, ist, dass wenn ich Jesus auf den Thron meines Lebens lasse, ihn als das Wichtigste sehe in meinem Leben, dass auf diesem Thron dann nichts anderes mehr Platz hat. Also auch ich nicht mehr. Auch nicht mehr das, worüber ich mich definiere. Das hat keinen Platz mehr. Und ich möchte dich noch kurz mit in was reinnehmen, was mich so oft bestimmt und was oft so auf meinem Thron des Lebens sitzt. Auf meinem Thron des Lebens, da steht oft so eine Angst. Es ist die Angst zu versagen. Und ich habe das schon sehr lange, ich weiß, schon in der Grundschule hatte ich schon immer übelsten Schiss vor so ja, mündlichen Prüfungen oder vor schriftlichen Sachen, weil ich immer die Angst hatte, dass ich da verkacken werde, dass ich das nicht schaffen werde. Und ich merke, bis heute zeigt sich diese Angst in meinem Leben nicht zu versagen daran, dass ich eine extreme Perfektionistin bin, ja? Und dass ich alles dann auch so tue. Oder dass ich unglaubliche Angst habe darüber, wenn Menschen vielleicht schlecht über mich denken könnten. Oder wenn ich mal was nicht so gut mache, ja, und ich mache mir gleich Gedanken. Und ich merke immer wieder bis heute, bestimmt mich diese Angst zu versagen so sehr. Und ich frage mich, ja, was macht diese Angst mit mir? Was macht diese Angst mit meinem Leben? Eigentlich zeigt diese Angst, dass ich in dem Moment die Person bin, die ich über mein Leben bestimmt. Weil diese Angst ist darin begründet, dass ich Anerkennung brauche von anderen Menschen, um mich geliebt zu fühlen, um mich wertgeschätzt zu fühlen, um mich wichtig zu fühlen. Und mit dieser Angst stoße ich immer wieder Jesus so von meinem Lebensthron runter und sage, Jesus, was du für mich getan hast am Kreuz, das reicht mir nicht. Weil Jesus, der an diesem Kreuz hing, hat gesagt, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist kein Versager mehr, weil ich habe die größte Schlacht in deinem Leben, wo es um dein Leben und dein Tod ging, für dich gewonnen. Du bist kein Verlierer mehr. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann können wir nur unser Schwert, und dieses Schwert, das steht heute für deine Kämpfe, für das, worüber du dich definierst, gegen das, wo du ankämpfst. Vielleicht steht es auch für deine Sünde, gegen die du ankämpfst und merkst, ich komme nicht weiter. Ich glaube, in dem Moment können wir nichts anderes tun, als dieses Schwert zu nehmen, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, du bist der König. Jesus, du bist der König und ich will dir folgen. Kapitulieren und sagen, Jesus, du bist der König. Ich will dir folgen. Weil wenn sich jemand so sehr für mich hingibt, wie kann ich mich dann nicht ihm hingeben? Vielleicht kann das heute ein Schritt für dich sein, Jesus zu folgen. Dein nächster Schritt, DNS. Die Frage, die sich heute hier stellt, ist eigentlich eine ganz einfache. Möchtest du diesem Jesus folgen? Und Timothy Keller, ein Pastor aus New York, der beschreibt, das finde ich so unglaublich gut, was Jesus vielleicht dir heute zusprechen möchte. Folge mir nach, sagt Jesus. Folge mir, weil ich der König bin, auf den du wartest. Folge mir, weil ich die Macht über alles und mich für dich erniedrigt habe. Folge mir, weil ich am Kreuz für dich starb. Folge mir, weil ich dir eine Botschaft bringe und nicht kluge Ratschläge. Folge mir, weil ich deine wahre Liebe bin und dein wahres Leben. Folge mir. Willst du diesem Jesus nachfolgen? Willst du ihn als die höchste Autorität über dein Leben setzen und sagen, Jesus, hier bin ich, ich will dir folgen? Und ich will dir heute zwei Fragen stellen. Darf Jesus der König in deinem Leben sein? Darf er der König in deinem Leben sein? Willst du dein Schwert nehmen und es vor ihn hinbringen und sagen, ich schaff's nicht ohne dich, Jesus? Bitte sei du der König, kämpf du für mich meine Kämpfe. Und daran ist auch die zweite Frage verbunden. In welchen Bereichen deines Lebens kämpfst du noch alleine? In welchen Bereichen deines Lebens hat Jesus noch keinen Platz? In welchen Bereichen deines Lebens glaubst du, dass du es schaffen kannst? Und klammerst Jesus aus. Diese zwei Fragen möchte ich dir jetzt stellen und du hast jetzt kurz Zeit, darüber nachzudenken.